D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Mit Till Opitz.
Ein Mann, der in Met masturbiert, Leute, die Windeln tragen oder neulich jemand, der fest davon überzeugt ist, dass die Erde eine Scheibe ist. Jürgen Domian hat 21 Jahre lang ein Ohr gehabt für Menschen und ihre Geschichten, für Schicksale und abstruse Fetische. 21 Jahre lang hat er im Radio um Fernsehen zugehört.
Nadine, 27. Hallo Nadine.
Hallo Domian.
Um was geht's?
Und zwar, ich suche mir Bestätigung bei Männern.
Ach guck.
Ja.
Wie äußert sich denn das?
Ja, so sexuell gesehen. Ob das jetzt Telefonsex ist oder ob wir uns live treffen.
Das heißt, du hast viel Sex?
Ja.
Sehr viel Sex?
Ja, so manchmal mehr, manchmal weniger.
Sagen.
In den guten Zeiten sind so 3-4 Männer in der Woche.
3-4 Männer in der Woche?
Ja.
Jetzt ist Schluss. Ende Dezember 2016 hört Jürgen Domian auf. Ich freue mich, dass er sich vor ein paar Tagen Zeit genommen hat, mit mir Bilanz zu ziehen, sich an bewegende Geschichten erinnert hat und einordnet, wo wir uns eigentlich so gesellschaftlich hinbewegen, ob wir so frei sind wie nie oder nicht. Und ich habe Jürgen erstmal gefragt, ob es eigentlich stimmt, dass er lieber fragt, als Fragen gestellt bekommt.
Nee, das stimmt nicht. Ich finde das in der Tat auch eine recht komfortable Situation, sich mal zurückzulehnen und mal antworten zu dürfen oder den anderen fragen zu lassen. Das ist schon gut.
Herzlich willkommen, Jürgen Domian. Jetzt das Interview in eine Stunde Liebe.
D-Radio Wissen.
20.000 Gespräche hat er geführt im nordrhein-westfälischen Radiosender 1 Live und im WDR-Fernsehen. Jürgen Domian. Ende Dezember hört er auf. Jürgen, worauf freust du dich eigentlich danach am meisten?
Ich freue mich wirklich am allermeisten, nachts schlafen zu können. Das ist auch letztendlich der Hauptgrund, weswegen ich aufhöre. Ich habe am Anfang so gedacht, man gewöhnt sich dran an diesen krassen Rhythmus. Aber ich habe gemerkt, je älter ich wurde und je mehr Sendungen wir gemacht haben, desto dünnhäutiger wurde ich. Ich gehe morgens immer erst um 5:30 ins Bett und das ist einfach wieder die Natur. Also am meisten freue ich mich auf den normalen Rhythmus.
Wie läuft denn dein Tag bisher? Also das heißt, bis 2 Uhr geht die Sendung. Sprecht ihr das dann noch nach?
Ja, das ist immer so, dass wir eine Stunde ungefähr nachbesprechen. Manchmal ein bisschen weniger, manchmal sogar ein bisschen länger, je nach Problematik der Sendung. Ja, und dann bin ich so gegen 3:30 zu Hause. Und kein Mensch kann ja, der gerade von der Arbeit kommt, sofort pennen. Und trotz aller Routine bin ich Adrenalin überflutet, wenn ich hier rauskomme. Das ist halt so. Und dann dauert das bis 5:30, bis ich so zur Ruhe komme. Dann versuche ich zu pennen mit großen Schwierigkeiten bis in den mittleren Nachmittag. Und habe da ein paar Stunden Freizeit. Und in der Regel beginnt meine Arbeit, was auch immer, so gegen 6:30, 7:00. Und so vergeht
also so 18, 19 Uhr.
Ja, genau, ganz genau. Und das heißt natürlich auch, das wäre der zweite Punkt, auf den ich mich sehr freue, dass ich soziales Leben mal wieder genießen kann. Die ganze Woche über findet das fast nicht statt. Nur an den Wochenenden.
Gibt's irgendwas, was dir hilft, dann irgendwie runterzukommen? Meditation oder nimmst du auch irgendwie Schlaftabletten? Oder was hilft dir, dass du überhaupt dann nach so einer Sendung abschalten kannst?
Ja, ich nehme immer Melatonin. Das ist so ein Schlafhormon. Das kennen viele Vielflieger. Das ist ganz hilfreich, so in den Schlaf zu kommen. Ach, es sind so ein paar Rituale. Und eines der Rituale ist, dass ich immer kurz vor dem Einschlafen noch eine Folge Simpsons gucke.
Das ist gut zum Runterkommen.
Das mache ich wirklich seit 15 Jahren. Ich kenne alle Simpsons-Folgen in- und auswendig und gucke sie noch wieder von vorne.
Ich habe mich echt gefragt, was hat dich motiviert, es ist ja eine wahnsinnig lange Zeit, 21 Jahre, was hat dich angetrieben oder treibt dich an, das so lange immerhin zu machen?
Ja, das kann ich sagen, weil ich am Anfang dachte ich so, na, das ist so eine normale Talkshow, die du da machst. Hab dann aber nach einer recht kurzen Zeit bemerkt, dass das über ein Talkshow-Format hinausgeht. Dass wir mit dieser kleinen, in der Nacht versteckten Sendung oftmals gravierend in Biografien eingreifen können, wirklich Menschen helfen können, bis hin zu Lebensrettungsmaßnahmen einleiten können. Und das ist verbunden mit einer großen Befriedigung. Das war für mich so eine Mischung aus Talk, was ich immer gerne gemacht habe und mache, aber eben auch noch mit dieser sozialen Komponente.
Also ein Stück weit schon auch Menschen zu helfen, das schon.
Das ist auch eine Form der ja, der Seelsorge. Das kann man schon sagen, was wir machen. Es ist auch ein Entertainment-Format. Es ist so eine merkwürdige Melange. Ja, das ist die Motivation. Und die andere Motivation war und ist diese lang anhaltende Treue der Zuschauer über diese vielen, vielen, vielen Jahre. Da sind ja schon mehrere Generationen jetzt entstanden. Und das ist hochmotivierend. Das hat mir sehr viel Spaß gemacht. Und deshalb tut es mir natürlich auch leid, wenn ich jetzt aufhöre. Aber alles hat seine Zeit.
Mhm. Du musst aber auch eigentlich ein ziemlich neugieriger Mensch sein, oder?
Ach Gott, ja, wenn man in diesem Beruf ist, dann sollte man das schon. Ich habe ja eine ganz normale journalistische Ausbildung hinter mir und ich glaube, das gehört zur Grund-DNA des Journalisten, neugierig zu sein.
Was hast du für ein Verhältnis zu diesen Anrufern? Ich denke, das ist ja nicht so ganz leicht. Einerseits bist du ja jemand, der zuhört, der sich sehr interessiert. Andererseits braucht man als Selbstschutz schon allein eine gewisse Distanz. Wie handhabst du das?
Naja, die Distanz findet ja schon allein in dem Rahmen statt, in dem ich agiere. Das heißt, innerhalb der Sendung. Ich habe zum Beispiel am Anfang den Fehler, ich fand das im Nachhinein dann ein Fehler oder es war nicht richtig. Im ersten Jahr habe ich das gemacht, dass ich einige Anrufer, die mir sehr ans Herz gewachsen waren oder die mir sehr zu Herzen gegangen waren, dann noch wieder immer wieder mal privat angerufen habe. Mhm. Und das geht nicht. Mhm. Das geht wirklich nicht. Das frisst einen völlig auf. So habe ich den Rahmen und in dem Rahmen ist das ein professionelles Agieren.
Jürgen Domian über 21 Jahre Nachttalk.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Todkranke Menschen, Sexsüchtige oder Insider, die ausgepackt haben. Jürgen Domian hat in seiner Talksendung heftige Geschichten gehört. Zu seinem Team gehört deshalb jede Nacht auch eine Psychologin oder ein Psychologe. Und ich habe Jürgen gefragt, welche Aufgabe der Psychologe bei Domian hat.
Naja, dass da ein Psychologe ist, ist erstmal ausgesprochen wichtig, sonst hätte ich diese Sendung nie gemacht. Das ist ein Muss eigentlich. Der ist dafür da, Leute, die ein dramatisches Thema haben, nach einem Gespräch in der Sendung erstmal aufzufangen. Und die sind für die medizinische Erstversorgung, psychologisch-medizinische Erstversorgung zuständig. Das heißt, die geben den Leuten einen Leitfaden an die Hand, was sie am nächsten Tag machen können. Sie beraten sie, welche Therapie vielleicht für ihren speziellen Fall gut ist. Mhm. Wir sind hier ausgerüstet mit allen möglichen Adressen, bundesweit, plus Schweiz, plus Österreich, teilweise sogar Holland, wo man sich hinwenden kann, wo gute psychosomatische Kliniken sind, wo Suchtberatungen sind und so weiter. Das ist die Aufgabe der Psychologen. Wenn sie Zeit haben, das war mir und ist mir immer wichtig, wenn sie Zeit haben, hören sie auch natürlich in der Sendung zu. Manchmal sind sie aber während der Sendung schon hochaktiv. Und wenn sie zuhören, ist es für mich immer interessant, auch ein Feedback von den Psychologen zu bekommen am Ende der Sendung. Weil die einen Fall ja nur noch anders wieder sehen unter Umständen, als ich es als Journalist sehe.
Das heißt, da kommen auch wirklich Leute hin jede Nacht, die gar nicht on air sind, sondern vielleicht wirklich ein akutes Problem haben und dann schaut ihr, wie ihr denen helft.
Ja, kaum. Also wir sind nicht die Telefonseelsorge. Mhm. Da ist wiederum unsere Grenze. Die Psychologen sind in der Regel dafür da, die Leute, die in der Sendung waren, nachzuversorgen. Allerdings gibt es Notfälle oder suizidale Menschen, die werden natürlich dann auch versorgt von den Psychologen, wenn die nicht auf dem Sender waren.
Mhm. Eine Stunde Liebe guckt ja auch immer sehr stark auf das Thema Beziehungen, Sexualität. Hast du selber sexuelle Spielarten kennengelernt über diese Sendung, wo du vorher nicht wusstest, dass es die gibt?
Ja, natürlich.
Zum Beispiel?
Ja, also ich meine, der ganz große Bereich des Fetisch, das war mir vorher alles nicht bekannt. Also das prominenteste Beispiel ist sicher die Objektsexualität. Wir sind die erste Sendung im deutschen Fernsehen, europäischen Radiofernsehen gewesen, die darüber gesprochen haben. Mhm. Also dass Menschen sich in Objekte verlieben können, hier in einen Tisch oder ja. in einen Computer oder so etwas. Da wurde früher natürlich nicht drüber gesprochen. Und ich war, als ich den ersten Objektsexuellen auf dem Sender hatte, natürlich mehr als irritiert.
Hast du gedacht, das wäre ein Fake?
Ja, zunächst ja, aber ich weiß, dass meine Mitarbeiter solche sehr schrägen Sachen extrem genau recherchieren vorher und abklopfen, sodass ich da erstmal dann mit offenen Ohren rangegangen bin. Mittlerweile gibt es Dokumentationen in der ARD, im Schweizer Fernsehen, es gibt irgendwo in Deutschland einen Lehrstuhl für Sexualität, der sich sogar damit explizit beschäftigt. Ja, aber auch viele andere Fetische, es wimmelt ja nur so von absonderlichsten Dingen, die hab ich hier zum ersten Mal gehört und wahrscheinlich große Mengen des Publikums auch.
Du hattest, glaube ich, dieses Jahr jemand, der bestellt sich, wenn ich das richtig habe, Scheiße im Netz, das gibt's auch.
Zum Beispiel, ja, da war ich.
Was ist das für eine Geschichte?
Ja, da war ich auch völlig von den Socken. Also mir war schon klar, dass es, man sagt ja, Kaviar-Liebhaber gibt. Das sind Menschen, die sich beim Sex ankoten. Da hört bei mir auch dann jegliches Nachvollziehen können oder Verständnis auf, aber es gibt es. Mir war aber nicht klar, dass es offensichtlich eine Community gibt, die das auch essen. Und mir war überhaupt nicht klar, dass man das im Internet sogar bestellen kann. Und man kann es bestellen. Mhm. Man kann Code im Internet bestellen.
Und das hat aber auch, wenn Sie das essen, das hat schon auch eine sexuelle Komponente auf jeden Fall.
Ja, immer.
Mhm. Gab es sonst was in diesem Jahr, wo du gesagt hast, jetzt nochmal zum Abschied, das hat dich schon nochmal mehr berührt, damit hättest du gar nicht mehr gerechnet?
Ach, berührt kann ich gar nicht sagen. Wir hatten neulich einen Anrufer, der sehr viel Wellen geschlagen hat. Das war ein Verschwörungstheoretiker, der wirklich mit einer auch sprachlich sehr guten und fundierten Art vehement erklärte, dass die Erde eine Scheibe ist. Und ich sitze da und denke, wie bitte? Also es gibt sicher Verschwörungstheorien, wo man ins Grübeln kommt. Also alle Theorien zum 11. September. Kann man ja drüber nachdenken. Könnte ja sein, dass da irgendwelche Geheimdienste mitgespielt haben. Aber dass die Erde eine Scheibe ist und dass jemand das in sehr eloquenter Weise vertritt und vehement vertritt und bis zum Schluss, das hat mich dann doch nochmal ziemlich umgehauen.
Und dann hat das, glaube ich, auch noch ins Frühstücksfernsehen irgendwo geschafft.
Genau, bei Sat.1 im Frühstücksfernsehen, ja.
Was die Sache nicht unbedingt wahrer macht.
Und nicht seriöser macht, nein.
Jürgen Domian zu Gast in die Radio Wissen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Tabulose Offenheit ist in dieser Sendung von großer Wichtigkeit, wobei Jürgen Domian klar Stellung bezieht, wenn er die Meinungen seiner Hörer nicht teilt. Das hat die Jury des Robert-Geißendörfer-Preises über Domians Talksendung geschrieben. Den Preis hat er 2015 bekommen. Und ich habe Jürgen vor ein paar Tagen getroffen und ihn gefragt, wie sich die Gesellschaft seit den 90er Jahren eigentlich verändert hat, gerade in Sachen Sex und Sexualität.
Na, es hat eine irre Entwicklung stattgefunden. Also wirklich zunächst mal eine ganz irre Entwicklung. Das hat sich bei uns schon gezeigt, wenn wir früher Sexthemen Schwerpunkte machten, hatten wir immer Bombenquoten. Heute haben wir die besten Quoten bei ganz normalen Themen, alle menschlichen, allzu menschlichen Themen, nicht mit Sexualität. Als wir angefangen haben, gab es kaum das Internet. Dann haben wir sehr, sehr viel über alle Facetten der Sexualität gesprochen, wir hier im kleinen Rahmen unserer Sendung. Aber eben durch das Internet, gerade die jüngeren Generationen, aber auch mittlerweile die älteren, kennen ja alles. Hoch und runter und haben alles gesehen. Du kannst kaum noch jemanden wirklich aus den Socken hauen mit irgendeinem Thema. Ich weiß noch, der erste Windelfetischist hier war eine Sensation. Wir haben jubiliert, dass so jemand anruft und uns das erzählt. Heute denkt man, naja Gott, ja,
gibt's halt.
Ja, machen wir mal ein Gespräch mit einem Windelfetischisten wieder. Ja, da hat sich sehr viel verändert, auch bezogen auf die Tabus, also Homosexualität, Bisexualität, hat sich in den letzten 20 Jahren sehr etabliert, bis zu einem bestimmten Punkt. Zum Beispiel nicht hier in unseren Medien, in denen wir arbeiten, da hat man in allen Sendern immer noch große Berührungsängste. Wir haben keinen Top-Talker, der schwul ist. Wir haben keinen Top-Journalisten, der offen schwul ist. Wir haben keinen hochprominenten Sportmoderator, der schwul ist. Wir haben auch keinen Intendanten, der schwul ist. Und selbst alle prominenten Schauspieler in Deutschland lügen, weil also die schwul sind, lügen, weil sie Angst haben, nicht gut beschäftigt zu werden oder irgendwie in Schwierigkeiten zu geraten.
Hast du denn den Eindruck, dass grundsätzlich das wirklich liberaler und liberaler wird oder gibt es vielleicht sogar auch wieder Schritte zurück?
Ach, das Interessante in der jetzigen Zeit ist, dass es alles gibt. Ja, es gibt das Liberale, es gibt ja auch die extreme Differenzierung der Sexualität, was ich sehr toll finde. Es gibt ja nicht nur, ich als Bisexueller kann da wirklich ein Lied von singen. Es gibt ja nicht nur Bisexuelle, Heterosexuelle und Homosexuelle. Es gibt Dutzende von Facetten. Mhm. ich weiß noch, wenn ich früher so in der Schulenszene gesagt habe, ich bin bi, bin ich ausgebuht worden, weil ich angeblich zu feige war, mich als schwul zu outen. Und dann habe ich gesagt, okay Jungs, dann in Gottes Namen, da bin ich schwul, ist gut.
Weil man es nicht ausgehalten hat, dass es irgendwo dazwischen
ja,
ist, sozusagen.
Ja, okay. Und es gibt es eben. Es gibt die vielen Facetten, aber es gibt natürlich auch Mosaiksteinchen, die sehr viel konservativer geworden sind. Wieder der Trend zur Ehe. Also ich komme ja nur aus einer Generation, wo man so über Ehe eher die Nase gerümpft hat und hat das so als bürgerliches, spießiges Relikt gesehen. Das ist ja heute überhaupt nicht mehr der Fall. Viele junge Leute wünschen sich eine klassische Ehe. Da geht man auch in die Kirche, obwohl man mit der Kirche gar nichts zu tun hat. Man führt dann auch so ein eher, ich meine es jetzt gar nicht böse, aber eher ein spießiges Leben, so wie man sich das eben so vorstellt. Das gibt es auch.
Und gleichzeitig gibt es Leute, die offen polyamoral leben.
Völlig, genau, ja.
Also da, wir haben quasi eine Gleichzeitigkeit von ganz vielen Modellen.
Ich frage mich manchmal, wohin das führt, wohin die Entwicklung geht. Keine Entwicklung bleibt ja stehen. Wohin sich das denn wieder dreht? Gibt es vielleicht irgendwann nochmal den Return wirklich zu ganz krassen Dingen, die wir schon glaubten, überwunden zu haben? Ich weiß es nicht.
Es gibt ja durchaus auch Bewegungen, die besorgten Bürger sozusagen, die auch sagen, zu viel Aufklärung über sexuelle Vielfalt ist zum Beispiel nicht gut.
Ja, aber das ist eine Minderheit. Ich glaube, das ist wirklich eine Minderheit. Wo natürlich noch sehr viel zu tun ist, ist im Bereich sexuelle Vielfalt und Islam. In den letzten Jahren, darüber freue ich mich sehr, haben sehr viele junge Leute bei uns auch angerufen, die binationale Wurzeln haben. Und die hängen natürlich zwischen den Stühlen. Und da ist natürlich ein ganz großer Aufholbedarf, gerade auch im Punkt der Homosexualität. Das wird gerne von eher liberalen und intellektuellen Kreisen verschwiegen, weil man das ja nicht kritisieren darf. Aber ich finde, das muss man thematisieren, denn da geht es nicht nur um Diskriminierung, sondern die Jungs, die schwul sind und muslimisch sind, haben bisweilen Angst um Leib und Leben. Mhm. Und das muss man thematisieren. Und ich erwarte auch von der muslimischen Community ein Entgegenkommen, so wie wir es hier gewohnt sind zu leben. Hier herrscht sexuelle Vielfalt. Und das muss man akzeptieren, wenn man hier leben will.
Lesbisch sein, schwul sein und muslimisch, das ist heute noch häufig ein Tabu, sagt Jürgen Domian in D-Radio Wissen.
D-Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Er steht auf beides, auf Frauen und Männer. Jürgen Domian bezeichnet sich selber als bisexuell und ich habe Domian gefragt, wie er so mit um die 20 seine sexuelle Orientierung eigentlich rausgefunden hat.
Der Schlüsselmoment war, dass ich damals mit einem Mädel zusammen war und eine sehr enge Freundschaft mit einem jungen Mann hatte, mit einem Gleichaltrigen. Und ich irgendwann so für mich plötzlich so ein Geistesblitz hatte, dass ich dachte, eigentlich hast du die gleichermaßen gerne oder lieb. Was eine Revolution in mir ausgelöst hat, weil ich dann dachte, Moment mal, was hat denn das nur zu bedeuten bezogen auf ihn? Hat das auch eine körperliche Komponente? Nein, habe ich natürlich zunächst immer abgestritten. Aber würdest du ihn gerne umarmen? Ja, natürlich. Würdest du ihn vielleicht auch gerne zärtlicher umarmen? Ja. Und so hat sich das allmählich angenähert an diese Gedanken. Und dann, das war wirklich ein Glück meines Lebens, dass es ihm genauso ging. Wir lebten damals im spießigen Gummersbach. Da wäre das extrem schwer gewesen.
Ein kleiner Ort bei Köln, muss man für die deutschlandweiten Hörer
sehr kleiner Ort, ja genau. Naja, ich glaube, viele kennen Gummersbach durch den Handball. Ein kleiner Ort, der nichts mit rheinischer Offenheit zu tun hat. Und ihm ging es genauso. Und das war so mein Erwachen, dass da noch was anderes in mir schlummert.
Und ihr konntet dann auch darüber reden?
Ja, und dann ergab es sich, dass ich zu der Zeit in einer Stufe mit Hella Kemper, heute bekannt als Hella von Sinnen war. Und Hella schon damals ein bisschen auf dem Trip war mit der Bisexualität. Damals bei ihr noch Bisexualität. Und da haben wir uns dann wunderbar ausgetauscht.
Du bist schon auch aus einem eher konservativen Elternhaus, kann man das so sagen?
Ja, aus einem normal konservativen Elternhaus. Und ich bin halt geprägt. Ich bin sehr, sehr evangelisch geprägt, christlich geprägt. Obwohl ich zu dem Zeitpunkt schon aus der Kirche ausgetreten war, war natürlich das Gedankengut und die Moral und die ethischen Eckpfeiler, die waren natürlich bei mir noch drin.
Und du warst wirklich mal ein richtig fanatischer Christ,
ja,
ist das richtig?
Ja, ja, ich wollte ja auch Pastor werden, Theologie studieren, ja.
Wie ist es dann dazu gekommen, dass du geswitcht bist sozusagen?
Ganz einfach, durch durch den Philosophieunterricht und durch Nietzsche und Feuerbach.
Das musst du uns näher.
Ja, ich hatte damals mitbekommen, dass Nietzsche und Feuerbach so die großen Kritiker des Christentums sind. Also es geht jetzt gar nicht um Kirche, Kirchenkritik, sondern es geht um das Christentum. Und ich damals in meiner Selbstüberheblichkeit und in meiner Überschätzung sagte so zu mir, du musst auch deine Gegner kennen. Und mein Glaube ist so stark, dass werde ich schon wegbügeln. Und aber gar nicht zu lesen und zu lesen und zu lesen und merkte, dass ich immer wieder an Punkte stieß.
Die haben gute Argumente, so in die Richtung?
Ja, denen ich nicht so viel erwidern konnte. Und dann passierte das damals, das war für mein Leben damals sehr dramatisch, dass innerhalb von 6 Monaten dieses feste Glaubensgerüst zusammenbrach. Das war sehr schlimm. Das war eine große Krise, weil es ist sehr gut, wenn man glauben kann und wenn man dieses Fundament hat.
Und zu dieser Krise gehörte auch, wenn ich das richtig gelesen habe, dass du auch eine Zeit lang wirklich an Bulimie gelitten hast?
Genau, das ging dann alles einher oder das folgte daraus. Es war so eine Zeit des Nihilismus, das kann man schon so sagen. Der Sinn, das Gefühl der Sinnlosigkeit, der Haltlosigkeit, und da brach so alles über mich hinein. Es war auch eine atheistische Zeit, die aber nicht sehr lange angehalten hat. Ich bin heute kein Atheist mehr. Das war schon eine finstere Lebensphase, ja.
Wie hast du die überwunden damals? Was war der entscheidende Punkt, dass du gesagt hast, du findest wieder Halt?
Naja, was den Glauben anbelangt, war mir irgendwie plötzlich klar, dass ich von einem Extrem ins andere gerauscht war. Einmal vom fanatischen Anhänger des Christentums zum fanatischen Gegner. Da wurde mir klar, dass nicht an Gott zu glauben auch ein Glaube ist und letztendlich dasselbe darstellt. Und dann begann mit dieser Erkenntnis begann eine lange spirituelle Suche, die bis heute anhält und ich heute wieder eine gewisse Annäherung zum Christentum gefunden habe durch den Zen-Buddhismus und die Mystik, weil die Mystik wiederum sehr verwandt ist mit dem Zen. Und ich viele Schriften mittlerweile entdeckt habe, die mir sehr nahe stehen, die mit Kirche als Institution gar nichts zu tun haben. Aber mit dem Christlichen an sich schon.
Also glaubst du heute an so eine Art höhere Macht, aber eben nicht an diese institutionalisierte Kirche, der institutionalisierte Glaube?
An die Kirche sowieso nicht und auch an keinen personalisierten Gott. Das Wort Gott, der Begriff Gott ist sowieso so belegt, dass man ihn eigentlich gar nicht benutzen darf. Da sind mir die Zen-Buddhisten lieber, die sagen dann nichts.
Jürgen Domian hat seinen eigenen Glauben. In der Vergangenheit war er auch schon fanatischer Christ und überzeugter Atheist.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Der Tod ist ein Thema, das Jürgen Domian die letzten Jahre sehr beschäftigt hat. Er hat auch ein Buch darüber geschrieben. Interview mit dem Tod heißt es. Und ich habe Jürgen gefragt, was ihn eigentlich an diesem Thema Sterben und Tod so fasziniert.
Weil es letztendlich das größte Mysterium unserer Existenz ist. Und in Anbetracht des Todes relativiert sich alles. Alles, was wir tun und was wir denken. Und ich habe dann begriffen oder so gespürt, je mehr ich mich mit dem Tod beschäftige, desto mehr verstehe ich auch das Leben. Und so kam es dann auch zu dem Buch, was ich damals geschrieben habe, Interview mit dem Tod. Und ich bin ja auch all die Jahre oder Jahrzehnte ständig in der Sendung mit Tod konfrontiert.
Glaubst du, dass, wenn wir jetzt Sexualität nicht mehr als gesellschaftliches Tabu haben, weil wenn man mal schaut, wo wir über Tod reden, das ist ja sehr, sehr selten, ist das vielleicht so eines der letzten gesellschaftlichen Tabus?
Ja, aber auch da tut sich auch schon vieles. Also wenn ich das so Revue passieren lasse, was so in den letzten 20 Jahren passiert ist, wir haben die Anfänge einer neuen Bestattungskultur. Es gibt viele junge, unkonventionelle Bestatter, die ganz tolle Sachen machen. Wir haben eine Sterbebegleiterkultur entwickelt. Wir haben Hospize, das gab es früher gar nicht. Wir hatten sogar schon mal eine Themenwoche in der ARD, Tod und Sterben oder Auch du wirst sterben, hieß das Motto. Da hat sich schon einiges verändert, aber letztendlich so im kleinen und engen Bereich, das kann ich so aus meinem Umfeld auch sagen, scheut man das nach wie vor, sich damit zu beschäftigen. Ich habe zum Beispiel die traurige Erfahrung gemacht, mein Vater ist vor 10 Jahren gestorben, dass die gesamte Verwandtschaft, meine alte Mutter nach der Beerdigung nie wieder auf den Tod des Vaters angesprochen haben. Das fand ich ganz erschreckend. Mir hat das nichts ausgemacht, aber für meine Mutter war das schon sehr, sehr schlimm und sehr schwer. Man geht zur Beerdigung, man kondoliert, man sitzt beim Leichenschmaus zusammen und redet und dann hakt man die Sache aber auch ab. Und das höre ich auch immer wieder in meinen Sendungen von Anrufern oder halt auch im privaten Bereich von anderen Freunden oder Bekannten.
Weil man vielleicht auch nicht weiß, wie man darüber redet, ne?
Ja, aber das reicht mir als Entschuldigung nicht aus. Ich glaube, wenn man das will, kann man reden. Und jeder Trauernde nimmt dem anderen eine gewisse Unsicherheit auch überhaupt nicht übel. Der Trauernde ist froh, wenn er mal angesprochen wird darauf.
Hast du dir auch schon selber Gedanken gemacht, wie du gerne sterben würdest, oder ist dir das zu theoretisch?
Nee, das ist mir überhaupt nicht theoretisch. Ich mache mir sehr viele Gedanken darüber. Daher bin ich ja auch ein vehementer Befürworter der aktiven Sterbehilfe. Dass wenn ich in einen finalen Zustand geraten sollte, möchte ich das Recht haben, über mein Leben bzw. meinen Tod selbst zu bestimmen. Und die neueste Gesetzänderung finde ich skandalös. Es ist ja noch schärfer geworden, das Gesetz, als vorher. Und es gab ja interessante andere Entwürfe, die wesentlich liberaler und richtiger gewesen wären. Also ich möchte selbstbestimmt sterben. Das ist das Alleroberste. Und das Zweite ist natürlich, ich möchte nicht leiden. Ich möchte nicht lange leiden. Ich wäre auch sofort dabei, im Schlaf zu sterben. Wenn ich mir das aussuchen könnte, würde ich das wählen.
Und hast du dir auch Gedanken gemacht, wie du beigesetzt werden willst?
Das ist mir im Prinzip völlig wurscht. Das sollen die entscheiden, die übrig geblieben sind. Gerne irgendwie anonym und ohne Stein oder irgend so etwas.
Ich stelle mir das jetzt auch vor, mit diesem Rhythmus, den du da jetzt 21 Jahre gelebt hast, konntest du es schaffen, privat sozusagen gute Freunde um dich zu haben, dir ein Rückzugsgebiet zu schaffen oder auch Beziehungen zu führen, oder war das schwierig?
Das war und ist schwierig. Weil gerade am Anfang es dann doch eine Menge von Bekannten oder auch Freunden gab, die das eben nicht verstehen konnten, dass ich eigentlich nie Zeit habe oder wenn dann am Wochenende zu sehr später Stunde. Und übrig geblieben ist dann eine ganz kleine Handvoll von Menschen, teilweise auch aus dem Mediengeschäft, die das gut verstehen können.
Aber du hast sozusagen Leute, die du zu jeder Tag- und Nachtzeit selber anrufen kannst, sag ich mal.
Gott sei Dank, habe ich immer gehabt, ja. Ein großes Privileg.
Absolut. Und konntest du auch über die Jahre Beziehungen leben oder war das ganz schwierig?
Ich bin jetzt schon sehr lange solo, aber es gab während der Zeit auch eine 12-jährige Beziehung. Das ging auch. Das ging aber vielleicht deshalb, weil es eine Fernbeziehung war und man sich dann sowieso nur am Wochenende sehen konnte. Aber was sicher sehr schwierig gewesen wäre, eine Familie mit Kindern, ich glaube, das wäre nicht gegangen. Das wäre nicht zumutbar gewesen.
Denkst du da manchmal noch drüber nach, was wäre, wenn, ob du mal Kinder gehabt hättest?
Nee, also ich glaube, da ist irgendwas in mir fehlprogrammiert, dass ich nie in meinem Leben einen Kinderwunsch hatte. Nie. Auch nicht in den kitschigsten Jugendträumen irgendwie mit der süßen Andrea irgendwann 2 Kinder zu haben und so.
Weil auch da gibt es ja mittlerweile viele Modelle, gerade auch für lesbische und schwule Menschen.
Ich mag Kinder sehr gerne, ich habe auch Patenkinder, ist alles wunderbar, aber der Wunsch, sich selbst zu multiplizieren, ist da nicht so groß gewesen.
Die Radio Wissen. Eine Stunde Liebe.
Domian redet ab Januar 2017 nicht mehr im Radio oder Fernsehen, sondern auf der Bühne. Es gibt eine Tour ab 16. Januar in Gelsenkirchen. Womit gehst du auf die Bühne?
Ach, das ist für mich jetzt auch mal ein Experiment und ich bin ganz gespannt, wie das laufen wird. Es ist eine pure Talkshow. Ich bin mit 1Live-Moderatoren unterwegs, mit wechselnden Moderatoren. Und es werden 2 Stunden Talk sein. Wir spielen Dinge aus der Sendung ein. Wir werden viel über die Sendung reden. Dann ist es sicherlich auch ein Personality-Talk. Und ich möchte sehr, sehr gerne sehr viel mit dem Publikum sprechen. Also das Publikum soll zu Wort kommen und es wird dann ein großes Geschnatter, glaube ich, werden.
Ich habe mich ehrlich gesagt gewundert, als ich gelesen habe, dass du und Atze Schröder zusammenarbeiten wollen. Im ersten Moment habe ich so ein bisschen gedacht, Wie passt das eigentlich zusammen? Wie ist gar der nicht. Kontakt? Wie ist dann der Kontakt entstanden?
Der Kontakt ist entstanden. Atze war als prominenter Ehrengast bei der Premierenlesung meines letzten Buches. Mhm. Der Verlag hatte ihn eingeladen. Und wir kannten uns vorher noch überhaupt nicht. Wir hatten uns für diesen Abend nicht abgesprochen. Wir haben diesen gesamten Abend vollkommen improvisiert. Und das war so grandios und ich habe mich so gut mit ihm verstanden oder wir haben uns so gut verstanden, dass daraus dann die Idee erwachsen ist, gucken wir mal, ob wir was machen können. Und naja, nur wollen wir mal sehen. Im Fernsehen mahlen die Mühlen langsam. Mhm. Das lebt natürlich von dem Gegensatz.
Genau, es funktioniert auch, weil ihr so schon sehr unterschiedliche Typen seid, oder? Ja. Oder ist Atze Schröder eigentlich schon jemand als ganz anders, als jemand, ihn vielleicht medial wahrnimmt?
Ja, das, was wir machen wollen, ist, dass Atze Schröder als Atze Schröder auftritt, aber letztendlich eher auch als Privatperson durchscheint. Da werden die Leute sich wundern, was für ein wunderbarer, sensibler und belesener Mann Atze Schröder ist und eben nicht nur diese Kunstfigur hat.
Das wäre dann eine gemeinsame Talkshow auf der Bühne oder im Fernsehen, sagtest du sogar vielleicht?
Ja, so sind die Überlegungen. Aber es sind nur Pläne und Wünsche.
Das heißt, wir werden dich auch in Zukunft wahrscheinlich irgendwo im Fernsehen sehen, aber dann tagsüber.
Naja, am früheren Abend, wenn. Aber erstmal gehen wir auf Tournee, dann gucken wir weiter.
Herzlichen Dank, Jürgen Domian.
Sehr gerne, vielen Dank.
Das war Eine Stunde Liebe. Mehr davon gibt's auf dradiowissen.de, bei Spotify und iTunes, zum Beispiel als Podcast. Ich bin Till Opitz. Danke für eure Neugier.
Dradio Wissen. Eine Stunde Liebe. Jeden Freitag von 20 bis 21 Uhr. Mehr auf dradiowissen.de.